Der Dalai Lama ist seit gestern wieder in Deutschland, mal wieder. Und auch diesmal werden ihm wieder viele tausend Menschen zuhören. Er wird in der Frankfurter Commerzbank Arena religiöse Unterweisungen geben. Und er erfreut sich in Deutschland nach wie vor sehr großer Beliebtheit.
Ich finde einen originellen, interessanten Mann.
Ich finde ihn gut. Der ist für Frieden und da kann der ja nichts tun, wenn sie den aus dem eigenen Land vertreiben.
Für mich ein Religionsführer, der auch für die Freiheit für Tibet im Buch steht.
Grundsätzlich denke ich, dass es ein sehr weltoffener Mensch ist, der ganz vernünftige Ansichten vertritt.
Also ich finde, das ist eine sehr interessante Person und er hat auch eine Botschaft für die Menschen in aller Welt, nicht nur für uns als Christen, und bringt uns aufgrund seiner Religion, denke ich, eine neue Lebensphilosophie.
Der Dalai Lama und der Buddhismus sind in. Kritisch sieht dies der Göttinger Religionswissenschaftler Professor Dr. Andreas Grünschloss. Guten Morgen, Herr Professor Grünschloss.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie raten dazu, den Buddhismus nicht zu verklären. Warum?
Also es wäre jetzt weniger so, dass ich sage, ich sehe es kritisch oder ich warne davor. Das wäre vielleicht etwas zu weit gesagt. Ich stelle halt nur fest, dass der Buddhismus und in der Person des Dalai Lama, auch diese Person, eine Projektionsfläche ist für bestimmte exotische Sehnsüchte. Es ist ein besonders exotisches Bild und besonders, sehr positives und damit auch sehr einseitiges Bild des Buddhismus, das da gezeichnet wird. Aber es hat natürlich so eine Tradition in der westlichen Kultur, dem Buddhismus mit einer besonderen Reverenz zu begegnen. Das reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück, sowohl die, gerade in Deutschland, die philosophische Rezeption des Buddhismus, dass man darin eben eine Religion gesehen hat, die ohne Glaube auskommt, die eigentlich rational ist, eigentlich eher eine religiöse Philosophie darstellt. Und auf der anderen Seite die besondere Würdigung, die in den esoterischen Traditionen der Theosophie dem Buddhismus zuteil wurden. Das ist ein ganz längerer Strang von Rezeption, in denen der Buddhismus und gerade auch Tibet und der tibetische Buddhismus etwas Besonderes sind, so ein Hort tiefer Weisheit, geradezu als Alternative zu den vielleicht verkrusteten Strukturen des Westens.
Also es sind so Begriffe wie Achtsamkeit, Frieden, Toleranz, die da gut ankommen. Sie sagen aber, das ist eine einseitige Sicht des Buddhismus.
Es werden halt nur diese Dinge wahrgenommen und auch in den Vordergrund gestellt, die in dieses westliche Buddhismusbild passen. Also die Freundlichkeit, alle Wesen zu respektieren, spiritueller Tiefgang. Das sind ja auch so die Dinge, die in den Ansprachen des Dalai Lama dann kommen. Also Dinge, die eigentlich relativ einfach verständlich sind. Nicht dem Materialismus zu frönen, sondern sich auch eine Spiritualität zu gründen, freundlich miteinander umzugehen. Das sind ja Dinge, die andere Religionsführer, andere Prediger mir auch sagen, aber aus dem Mund des Dalai Lama vernommen, werden sie eben gleich mit so einer Aura von tiefsinniger Weisheit aufgeladen. Ne? Und der Dalai Lama braucht nur irgendwo mal bei irgendeiner Veranstaltung, wo ein Fernsehreporter dabei ist, irgendwo zu sitzen und dann wird gleich gesagt, da sitzt er jetzt in tiefer Meditation.
Ne? Aber warum ist das so? Warum, wenn es der Dalai Lama sagt, kommst du besonders gut an?
Naja, zum einen, wie ich gerade gesagt habe, zum einen ist er die personifizierte Projektionsfläche für den Buddhismus. Das ist zum einen natürlich so, das kann natürlich vielen religiösen Würdenträgern passieren. Nicht? Vielleicht hätte auch kaum jemand geglaubt, dass gerade der Hardliner, Kardinal Ratzinger, nachher als der liebe Benedikt, ebenfalls auch von den Gläubigen mit einer Aura wohlwollender Menschlichkeit umgeben würde. Und beim Dalai Lama ist das ähnlich. Ne? Es geht da über so ein Amtscharisma hinaus. Hier treffen die beliebten abendländischen Bilder vom spirituell tiefgründigen Orient nun tatsächlich auf eine überzeugend freundliche Person, die sich wohltuend vielleicht von vielen anderen Amtsträgern zu unterscheiden scheint.
Und so
wird der Dalai Lama zur innigsten Verkörperung der Positivbilder, die man eben der Gegenwart mit dem Buddhismus verbindet. Freundlichkeit, Ruhe, Toleranz, sogar eine Prise erfrischender Humor. Jedenfalls vielleicht nicht so bierernst wie manche andere religiöse Spielarten.
Also wir suchen uns aus dem Buddhismus das raus, was uns gut gefällt. Welche andere Seite des Buddhismus gäbe es denn da auch noch wahrzunehmen?
Naja gut, gerade im tibetischen Buddhismus gibt es natürlich auch Rivalitäten, es gibt Schulstreitigkeiten. Das Ganze ist ja auch ins religiös-politisches System eingebunden. Es gibt, was natürlich auch normalerweise gar nicht so in dem Vordergrund steht, dieser allgemeinen westlichen Rezeption. Die Dinge, die normalerweise in unseren Landen mit altertümlicher Magie oder Aberglaube assoziiert werden. Das ganze rituelle Universum des Buddhismus, das ja auch existiert, gerade des tibetischen Buddhismus, der sehr, sehr viele Divinationspraktiken, Mantik, Anlehnung an schamanistische Rituale mit enthält. Das sind ja Dinge, die man normalerweise sagen würde, naja, komm, das sind irgendwie altertümliche Dinge, aber die sind bei dieser vordergründigen Buddhismus-Rezeption, spielen die keine Rolle. Das ist was anderes, wenn jemand dann einsteigt, wirklich sich also als tibetischer Buddhist sozusagen diese Religion praktiziert, dann kommt man schon wieder eher auch in diese Dimensionen der Religion hinein. Und es ist vielleicht auch kein Zufall, dass gerade der tibetische Buddhismus mit seiner Ritualvielfalt attraktiv für Menschen jetzt im Westen ist, die aus der katholischen Tradition kommen, ja, und weniger vielleicht aus der protestantischen. Die würden vielleicht eher im Zen-Buddhismus oder so eher eine Affinität wahrnehmen. Aber das sind so Dinge, die eigentlich bei dem, was so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird vom Dalai Lama, überhaupt keine Rolle spielen. Ja.
Inwieweit halten Sie es denn für legitim oder vielleicht auch anregend, wenn sich Christen mit dem Buddhismus beschäftigen?
Naja, da gibt es natürlich schon eine ganze Reihe von interessanten Anknüpfungspunkten. Die Tradition des Buddhismus ist natürlich genauso vielfältig wie die Christentumsgeschichte. Sie haben ja auch von den Anfängen des frühen Buddhismus mit der sehr stark monastischen Religionskultur, die ja auch die heutigen Theravada-Länder ja prägt, bis hin zu den speziellen Formen des tibetischen oder dann auch der ostasiatischen Form des Buddhismus. Form des Glaubensbuddhismus, in dem eine Heilandsgestalt, wenn man so will, im Vordergrund steht, im Amida-Buddhismus oder ähnliches. Das sind ja ganz unterschiedliche Spielarten, wo man auch von christlicher Seite in ganz unterschiedlicher Weise in einem Dialog anknüpfen kann. Oder das, was es ja natürlich auch christlicherseits gibt, Anknüpfungen an die spirituelle Praxis des Buddhismus, also Elemente aus der Achtsamkeitsschulung oder aus der Zen-Meditation rezipiert. Und gerade da gibt es ja auch im katholischen Bereich, aber nicht nur dort, auch im protestantischen Bereich Beispiele für solche Rezeptionsvorgänge, die durchaus möglich sind, die von Buddhisten vielleicht auch dann kritisch gesehen werden. Bleibt es dann noch das eigene, wenn es so von Christen anverwandelt wird, so eine Haltung der Zen-Meditation? Und das ist dann, da muss man im Einzelnen eben prüfen, wie weit man Dinge übernehmen möchte. Aber spirituelle Praxen sind überall in der Religionsgeschichte mal gewandert, wenn es Menschen eben plausibel fanden, wenn sie mit bestimmten Hilfsmitteln, Haltungen, auch vielleicht auch Anregungen der Geistesschulung, wenn sie die für hilfreich und plausibel fanden.
Was ist denn Ihr Rat an die Kirchen, wie sie mit diesem Trend Buddhismus umgehen sollten?
Naja, wie gesagt, ich würde sagen, es gibt in dem Sinn da jetzt nicht jetzt irgendwie den allgemeingültigen Rat. Das ist, man kann mit dem Buddhismus auf der einen Seite geht es darum, denke ich, in Dialog zu treten. Es gibt eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Wenn zum Beispiel in der katholischen Tradition gibt es ja lange jetzt schon Austausch so auf monastischer Seite, wo man sich näher kennenlernt. Es gibt auf der anderen Seite mit Amida-Buddhisten sozusagen wieder ganz andere Verständigungsmöglichkeiten, weil die ja regelrecht, wenn man so will, eine Gnadentheologie haben, die der christlichen gar nicht mal unverwandt scheint in vieler Hinsicht. Also da gibt es die Möglichkeit, erstmal auf so einer Dialogebene sich zu begegnen. Ich würde halt sagen, ich als Religionswissenschaftler bin ich es halt gewohnt, viele Religionen zu bearbeiten und mich damit auseinanderzusetzen. Und dann wird man vielleicht so ein bisschen abgebrüder und sieht natürlich dann auch, die Besonderheiten und die Nachteile oder wenn man so will, Eigenheiten auch der jeweiligen Religion etwas nüchterner. Von kirchlicher Seite können wir sagen, naja gut, das, was so das exotisch Faszinierende am Buddhismus ist, das kann man ja prüfen. Was sind die Dinge, die vielleicht eine Rolle hier spielen? Die Frage ist ja, man kann das ja betrachten, so in dem Bild, so ähnlich wie bei einer Beziehung. Ne? Also viele Leute, die jetzt dem Buddhismus zuneigen oder dort eher ihre Sehnsüchtige vielleicht befriedigt sehen oder meinen, dort wäre vielleicht das Tiefere. Es gibt ja so verschiedene Traditionen der Welt, die immer wieder so ein Anknüpfungspunkt waren. Ob das in der Antike Ägypten war, auch das wirkt bis heute nach, oder in der heutigen Zeit indianische Spiritualität oder der Buddhismus. Das sind so drei Felder von Projektionsflächen, die es immer wieder gegeben hat. Aber wenn es da so Enttäuschungen sind in der eigenen Tradition, die so eine Wahrnehmung, eine positive Wahrnehmung der anderen begünstigen, dann ist halt immer die Frage, ob das ausreicht für eine tragfähige Beziehung. Ne? Also wenn ich, sagen wir mal so, wenn man wie in einer Beziehungskrise auch, ne, wenn ich mit der Partnerin unzufrieden war oder Konflikte hatte und dann zu sagen, wird vielleicht sein, dass man danach einen Partner, eine Partnerin sucht, die nur gerade die Elemente nicht hat, die man beim Vorhergehenden nicht besonders geschätzt hat. Ne? Nur ob das dann tragfähig ist, um in den Buddhismus etwa einzusteigen, das ist auch wieder fraglich. Es muss eine eigene Beziehung dann geben können, die auf Dauer dann auch, sag mal, auch den Ernstfall des Lebens auch aushält. Und da gibt es ja mittlerweile, ob das nun im Buddhismus ist oder im Bereich neureligiöse Bewegungen, auch längst wieder Dekonversionen. Also dass Menschen, die in diese Richtung gegangen sind, nach 20 oder 30 Jahren feststellen, nein, ich kehre wieder zurück von den fremden Göttern und gehe zum Beispiel ins Christentum zurück, wo ich eigentlich ursprünglich herkam, weil es eben doch die vertrautere Tradition ist.
Der Religion.
Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die ist jeweils dem Prozess der Auseinandersetzung anheimgegeben. Ja.
Eine Verklärung des Buddhismus, beobachtet der Religionswissenschaftler Professor Andreas Grünschloss. Und darüber haben wir mit ihm gesprochen. Vielen Dank, Herr Professor Grünschloss.